Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Vater, wir danken dir, dass du die Rahel ins Leben gerufen hast und dass du uns alle irgendwann mal ins Leben gerufen hast, sonst wären wir gar nicht da. Und nicht jeden Tag Sonnenschein, das haben wir ja schon mitgekriegt. Aber der Anfangspunkt, und nicht nur der Anfangspunkt, sondern jeden Tag ist von dir her ein Versprechen, dass du uns gewollt hast. Dass du uns gewollt hast. Und dass du uns meinst, nicht nur die anderen, sondern dass du uns meinst und bereit bist, mit uns durchs Leben zu gehen. Deswegen bist du gekommen, deswegen ist der Heilige Geist da. Und das bitten wir dich, dass wir das jetzt alle hier miteinander erleben, ob jung oder alt. Amen. Also, wir haben zurzeit, Predigtthema ist nicht zu übersehen, ne? Hat was mit Jesus zu tun, ja? Also, das kriegt er damit. Es geht um Jesus. Und warum geht's um Jesus? Weil wenn man sich da mal mit beschäftigt, merkt man, es geht nicht um Weltanschauung. Es geht nicht um irgendwelche Konzepte, politische oder religiöse Konzepte. Also nur mal so nebenbei gesagt, immer wenn einer mit so einem wirtschaftlichen Wunderkonzept kommt oder so einem ideologischen oder politischen Konzept, das haben wir in Deutschland ja auch schon reichlich gehabt, ne? Und das verkauft als, Leute, darin liegt das Heil, die Rettung. Dann ist es immer gut, ein bisschen kritisch auch nochmal nachzufragen. Ja, beim Kommunismus haben wir es schon mitgekriegt und Sozialismus, dass er gescheitert ist. Das wird nichts Neues sein. Der Kapitalismus wird auch noch scheitern. Alle Konzepte werden scheitern. Das ist es. Sie können mal für eine Zeit lang gut sein und sie können auch mal momentan helfen, aber da liegt nie die Rettung drin. Und auch alle religiösen Konzepte übrigens genauso. Auch im Christentum liegt keine Rettung. Das wird auch, ist er am Scheitern, ne? Also ist er, die Zahlen sind dermaßen rückläufig in Deutschland und in Europa, dass man sagen muss, dass das Konzept Christentum mit Gebäuden, mit Hierarchien, mit kultischen Handlungen oder so, ne, das Ding ist gescheitert. So, ne? Ja. Und umso interessanter ist es, wenn man sich mit Jesus befasst und mit der Bibel befasst, dass ganz deutlich gemacht wird, in keinem Konzept oder so liegt die Rettung, sondern jetzt kommt die banale Antwort, Jesus. In ihm liegt die Rettung. Ihr habt schon vielleicht mal was davon gehört, so von dem Evangelium, der guten Nachricht. Was ist die gute Botschaft? Ja, die gute Botschaft ist einfach, jetzt kommt eine Person, Jesus ist die gute Botschaft. Deswegen ist das auch letztendlich alles irgendwie so einfach, weil man irgendwie gar nicht, ich sag jetzt mal, 10-mal zur Volkshochschule gehen muss oder so, ne? Und dann die letzten Details noch alle begreifen. Natürlich gibt's da was zu begreifen und wir predigen ja auch und so und da gibt's auch eine Lehre, ja. Aber letztendlich geht's immer darum, Jesus und ich, lasse ich mich drauf ein, nehme ich die Beziehung auf, ja oder nein. So, und wir haben uns in den letzten Wochen schon so unterschiedliche Parts von Jesus angeguckt, immer so anhand des Markus-Evangeliums, sein Reden, was hat er eigentlich gesagt, sein Handeln, er ist immer als Retter aufgetreten, wie war das? Dann hat er sich um Menschen gekümmert und auch Menschen richtig ausgebildet. Also, das ist, und wie hat er das gemacht? Und heute geht's an das Thema, wie ist er gestorben? Und immer mit der Frage, die durchzieht immer das Markus-Evangelium. Wer ist dieser Mensch, der so redet? Wer ist dieser Mensch, der so handelt? Wer ist dieser Mensch, der so auf diese Art und Weise andere Menschen ausbildet? Und jetzt, wer ist dieser Mensch, der so stirbt? So, also Menschen sterben bekanntlich unterschiedlich, ne? Also ich war noch, auch als Pastor, noch gar nicht so oft dabei. Hab dann eher dann die Menschen gesehen, wenn sie tot waren. Muss ich auch sagen, ich habe lange Zeit in Großstädten erlebt und ich sag euch mal, die meisten sterben alleine heute. Das ist nicht mehr Dorf, sondern die meisten haben noch Monitor oder so, ne? Aber die meisten sterben erstmal alleine. Es wird alleine gestorben und es wird aber auch im Kreis der Familie gestorben. Halleluja. Teilweise wird öffentlich gestorben. Manche schlafen einfach weg, die dämmern weg, schon so voll von Morphium oder so, ne, schon teilweise ja seit Wochen oder so, oder ins künstliche Koma versetzt, die sind einfach weg. Manche kämpfen bis zum Schluss. Kämpfen bis zum Schluss. Hängen am Leben und tun und machen, ne. Manche sterben bei vollem Bewusstsein und manche sind schon lange nicht mehr bei Bewusstsein. Manche haben unglaubliche Schmerzen, muss man sagen, ne, und manche, die schlafen friedlich ein. Manche plötzlich, manche langanhaltend. So. Es wird ganz unterschiedlich gestorben. Und jetzt ist interessant, dass gerade dieses Sterben von Jesus in der Bibel sehr ausführlich berichtet wird. Eigentlich schon nicht nur der aktuelle Sterbensprozess auch, sondern der ganze Endprozess. Das sind eigentlich nur ein paar Tage. Also das Ende von Jesus, das waren irgendwie so, ich sag mal, das war noch nicht mal eine Woche. So, aber für diese Woche wird sich in Markus 6 Kapitel Zeit genommen und Platz gegeben. Also jetzt muss man natürlich wissen, wie viele Kapitel Markus insgesamt hat. Markus hat, der Bericht über Jesus im Markus-Evangelium hat 16 Kapitel. 6 Kapitel, muss man sich mal vorstellen, das ist mehr als ein Drittel, oder? Ja, also mehr als ein Drittel wird nur auf die letzten Tage verwendet. Das ist schon mal interessant, ist immer eine Beobachtung. Aha. Und damit wird schon mal deutlich, oh, jetzt wird's ernst. Jetzt werden Dinge nochmal in aller Schärfe klargemacht. Jetzt wird nochmal der Kernpunkt klargemacht, um was es bei Jesus eigentlich geht. Und vielleicht auch der Knackpunkt, wie ich dazu stehe. Ich finde es von daher wichtig, weil ich weiß ja, viele Menschen, die beschäftigen sich manchmal mit Jesus und man denkt immer, aber verstehen nie, um was es wirklich bei ihm geht. Was ist so wirklich so der Punkt? Ja, es bleibt immer so ein bisschen distanziert, fremd, ein Stück weit unverständlich. Und die erste Botschaft ist anscheinend irgendwie, dass deutlich gemacht wird, hey, wenn wir Jesus verstehen wollen, müssen wir sein Sterben begreifen. So, also das ist ein ganzer, dieser Prozess wird eingeleitet, Jesus kommt nach Jerusalem in die Hauptstadt und damit werden so die letzten Tage eingeleitet. Er redet über, was am Ende der Welt passieren wird, er verbringt viel mehr Zeit auf einmal mit den Jüngern, feiert nochmal das Abendmahl, nimmt Abschied und so, gibt denen nochmal wichtige Dinge mit. Es gibt nochmal Auseinandersetzung mit der Oberschicht, mit der regierenden Schicht aus Jerusalem, also aus Israel, mit den religiösen Lehrern und den politischen Akteuren und so, da gibt's nochmal so Auseinandersetzungs. Und dann wird er verhaftet, wird verurteilt, wird hingerichtet und stirbt. Und wir steigen jetzt in diesen Sterbensprozess ein. Und ich nehme mal das Ergebnis vorab. Der Sterbensprozess in Markus Kapitel 15 endet mehr oder weniger mit einem Statement. Und zwar geht es ja, haben wir gesagt, immer um diese Frage, wer ist eigentlich dieser Mann, der da redet, der da handelt, der da Jünger ausbildet? Und hier ist immer die Frage, wer ist dieser Mann, der da stirbt? Wer ist dieser Mann eigentlich? Das wird immer aufgeworfen. Die meisten sagen während dieses Sterbensprozesses, das ist der König der Juden. Wird sogar über sein Kreuz genagelt. So, darüber wird ganz viel geredet. Aber jetzt, als er stirbt, sagt jemand in Vers 39, 15, 39, der römische Hauptmann aber, kein Jude, ist ein Heide. Der Hauptmann, das war derjenige, der die ganze Hinrichtung geleitet hat. Das war der einzige Vollprofi im Hinrichten. Der hatte wahrscheinlich schon hunderte Hinrichtungen vorgenommen. Der kannte sich mit dem Sterben aus. Viel mehr als wir. Der hatte schon so viele Menschen sterben sehen. Weil er es zu beaufsichtigen und zu veranlassen und zu machen hatte. Dieser sagt, der dem Kreuz gegenüberstand, also der sieht genau die ganze Zeit, was da passierte und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, der hat diesen Sterbeprozess verfolgt, der sagte, jetzt kommt's, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Das hat er am Sterben erkannt. Das können wir an dem Reden Jesu erkennen. Das war immer so die Frage, wie redet Jesu? Und wenn man dem Reden Jesu aufmerksam zuhört, merkt man, das ist übernatürlich. Das geht weit über menschliche Lehrer und Professoren und Intellektuelle hinaus. Weit darüber. Wenn man sieht, was er getan hat, merkt man, das ist nicht einfach nur ein Tischler oder so, sondern was der getan hat, das hat alles geschehen. Er konnte Blinde sehend machen, der konnte Gelähmte gehend machen, der konnte 5000 Leute satt machen, der konnte Sturm stillen, der konnte. So, und jetzt gucken wir uns das Sterben an. Und das Ergebnis hier, was dieser römische Hauptmann sagt, irgendwie, der guckt das Sterben an und sagt, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Also, der ganze Sterbeprozess, der wird ab Vers 33, vorher wird er schon, also Jesus wurde, in Markus wird das auch zeitlich genau dokumentiert. Es gibt so ein Sterbeprotokoll. Um 9 Uhr morgens wird Jesus ans Kreuz genagelt. Der ist schon die ganze Nacht, muss man sich vorstellen, der hat ja nicht durchgeschlafen vorher. Der ist die ganze Nacht über verhört worden und gefoltert worden. Die ganze Nacht über. Wir können uns das nicht vorstellen. Dann musste der das Kreuz da durch die Stadt schleppen. Alle haben den bespuckt, haben den beschimpft, geschrien, haben den ins Gesicht geschlagen. Die konnten alles mit dem machen, was sie wollten. Der war so fertig, dass er nicht mal das Kreuz nachher hochtragen und mussten noch andere Leute helfen. Das hatte der schon alles hinter sich. So, und um 9 Uhr morgens, ne, deswegen konnte der da gekreuzigt werden. So. Und jetzt geht das los, 9 Uhr. Und jetzt wird das immer, was um 9 Uhr passiert, jetzt, was um 12 Uhr passiert und was um 3 Uhr passiert. Und um 3 Uhr stirbt er dann. Jetzt wird das so richtig, wie so ein Sterbeprotokoll wird das aufgelistet. Und der Hauptmann, der sieht das, dieser römische Hauptmann. Der beobachtet das, der muss auch Zeiten festhalten. Der musste das dokumentieren, weil er musste danach auch vor seinem Vorgesetzten Rechenschaft ablegen, wie die Hinrichtung gelaufen ist. Ne? Das wurde auch damals dokumentiert. Sie nagelten ihn ans Kreuz, verteilten untereinander seine Kleider. Dieses ans Kreuz nageln, wir haben das Gott sei Dank nicht mehr. Das war, sagen die Historiker, die schrecklichste Hinrichtungsart, die man sich vorstellen kann. Warum? Es wird kein lebenswichtiges Körperteil verletzt. Es wird nicht das Herz verletzt, nicht der Magen, nicht das Gehirn, nicht der Blutfluss. Es wird nichts, nicht die Lunge, es wird nichts Lebensnotwendiges verletzt. Das bleibt alles intakt. Zugleich suchte man sich aber ganz schmerzempfindliche Teile aus und da wurden Nägel durchgetrieben, ne? Hände und Füße. Also ich bin nun überhaupt kein Mediziner, aber ich habe in Norddeutschland gelebt und in unserem Gemeindeverband gab es noch ein Krankenhaus und die hatten sich auf Handchirurgie spezialisiert. Und daher weiß ich, dass Handchirurgie und sowas ist einer wohl der kompliziertesten Angelegenheiten, weil da so viel Nerven, Sehnen, Durchlauf auf ganz engem Raum und jetzt operiert er mal. Also das ist hochschmerzempfindlich. Also jetzt hat man ihn und nicht nur liegen lassen, sondern auch aufgerichtet. Das heißt, der hing an diesen Nägeln, der durch ganz schmerzempfindliche, aber nichts lebensnotwendige Organe, die waren nicht verletzt. Also was passierte jetzt? Der Schmerz stieg kontinuierlich, je länger die hingen, ist ja klar. Aber die Kraft nahm ganz langsam ab. Versteht ihr das? Man hat das künstlich dadurch, dass diesen Leidensprozess rausgezögert. Man wollte nicht, dass die schnell sterben. Man wollte das nicht. Deswegen hat man auch keinen lebensgefährlichen lebensnotwendigen Organe verletzt. So, jetzt hat man den da hingegen. Und der Hauptmann, der hat da mit den Nägeln alles dann hoch. So. Und jetzt sieht er das. Das Erste, was ihm jetzt schon mal auffällt, ist Vers 23. Bevor sie diesen ganz schmerzvollen Prozess machen, wollen sie ihm ein Betäubungsmittel reichen. Das war so üblich, dass man gesagt habe, das Das halt, also ist, das ist gar nicht auszuhalten. Deswegen, bevor die Nägel, hat man Betäubungsmittel verabreicht. Das war Alkohol, Essig, Wein, eine Mischung davon, noch andere Substanzen mit zugemischt. Und das Erste, was ihm anscheinend was berichtet, ist, dass Jesus das ablehnt. Er nimmt diese Betäubungsmittel nicht. Die haben alle genommen. Jesus verweigert das. Anscheinend entscheidet er sich für ein ganz bewusstes Leiden. Nimmt das willig und bewusst auf sich, den ganzen Prozess. Dann kriegt er mit, dieser Hauptmann, dass Jesus weiterhin verspottet wird, während er da hängt. Also da hat die Meute jetzt nicht Ruhe gegeben, sagt, komm, das haben wir erledigt, wir kommen in 5 Stunden wieder, dann ist oder in einem Tag, dann ist die Sache. Sondern sie haben weitergemacht mit Verspotten. Wenn du der König bist und alle Macht hast, dann steig doch ab vom Kreuz, ne, und hilf dir selber und so. Und Jesus reagiert darauf nicht. Der Hauptmann weiß, der ist zu Unrecht verurteilt worden, wird vorher ganz klar gemacht. Auch der römische Statthalter, der Pilatus, macht das nochmal ganz deutlich, dass dieser Mann, der hier verurteilt wird, der hat kein Unrecht getan. Er denkt, das ist hier ein Bauernopfer. Er will nur die Juden zum Festtag ruhig stellen, er will keinen Volksaufstand haben. Das ist ja auch das Gemeine, sie behandeln ihn als Bauernopfer, so, ne? Aber oben drüber schreiben sie König der Juden. Und Jesus hält das aus. Bei vollem Bewusstsein wehrt er sich nicht dagegen, sondern lässt diese Verspottung zu. Also er leidet bewusst und bereitwillig. So, jetzt geht das weiter. 12 Uhr. Um 12 Uhr mittags nach 3 Stunden erlebt der Hauptmann mit, wie es auf einmal eine Tagfinsternis gibt. Über 3 Stunden. Jetzt mal 12 Uhr. Ne? Wann steht die Sonne am höchsten? Genau, wenn man nicht die Sommerzeit da komisch umstellt. Ne? Aber um 12 Uhr steht die Sonne am höchsten, bis um 3 Uhr. Das ist so. Und es gibt eine totale Tagfinsternis. Das hat der Hauptmann bisher noch nicht erlebt, bei keiner Hinrichtung. Weder, dass einer so bewusst, noch so bereitwillig, obwohl zu Unrecht, noch mit so einem begleitenden Erscheinung, eine totale Tagfinsternis. Jetzt das war um 12 Uhr mittags. Jetzt 3 Uhr. Um 3 Uhr wird berichtet, 15 Uhr, dass Jesus 2 Schreie ausstößt. 2 Schreie. Der erste Schrei macht er auf Aramäisch, auf Deutsch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist der erste Schrei, den Jesus um 3 Uhr ausstößt. Das muss man jetzt so ein bisschen verstehen, was der Hintergrund ist. Wenn das so zitiert wird, mein Gott, das kommt aus dem Alten Testament, dieser Satz. Mein Gott, den hat Jesus sich in dem Sinne erstmal nicht selber ausgedacht in dem Moment, sondern er hat etwas rezitiert. Und zwar aus dem Psalm 22. Und wenn ein Jude so den, und zwar den Anfangsvers, den ersten Satz des Psalm 22, wenn ein Jude den ersten Satz zitiert hat, dann heißt es, er proklamiert eigentlich, obwohl, das wird er nicht komplett hingekriegt haben, proklamiert er den ganzen Psalm. Das ist so, wenn wir sagen, meint es mal noch, ich habe das Vaterunser gebetet. Ne? Der Vaterunser ist ja nicht nur Vaterunser, sondern Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jetzt geht's los. Und wir können sagen, ich habe das Vaterunser gebetet. Vater unser kann man auch eine halbe Stunde lang beten, ne? Vater, dein Name sei geheiligt. Du hast so ein Wunder, du bist so wunderbar. Du bist so treu, du bist so gerecht, du bist so liebevoll. Auch wenn ich untreu bin und nicht liebevoll bin. Ne? Das kann man auch eine Stunde wahrscheinlich beten oder einen ganzen Tag beten. Also, aber man nimmt den ersten Vers und sagt, ich habe das gebetet und da ist ganz viel drinnen enthalten. Und jetzt müssten wir eigentlich den Psalm 22 lesen. Weil dann erschließt sich dort, was Jesus gebetet hat. Mein Gott, der erste Vers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern, mein Gott, Tag und Nacht? Er hat schon die ganze Nacht durchgemacht. Rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht. Du schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. Auf dich verließen sich unsere Väter, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Sie schrien zu dir und wurden befreit. Sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht. Doch ich bin kaum noch ein Mensch, ich bin wie ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund, schüttelt den Kopf, übergib deine Sache dem Herrn, der kann dir ja helfen, haha, er lässt dich bestimmt nicht im Stich, du bist doch sein Liebling, hahaha. Alles das, was passiert, Jahrtausende vorhergesagt, und Jesus rezitiert das. Ja, du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen, wir feiern bald wieder Weihnachten. An der Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. Seit dem ersten Atemzug stehe ich unter deinem Schutz. Von Geburt an bist du mein Gott. Bleib jetzt nicht fern, denn ich bin in Not. Niemand sonst kann mir helfen. Viele Feinde umzingeln mich, kreisen mich ein wie wilde Stiere. Sie reißen ihre Mäuler auf, brüllen mich an wie hungrige Löwen. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Meine Knochen fallen auseinander. Daran ist man gestorben. Man konnte irgendwann nicht mehr sich hochstemmen, weil man ja angenagelt war. Gegen den Schmerz konnte man sich nicht mehr hochstemmen. Und dadurch wurde die Lunge eingedrückt. Und man ist erstickt. Irgendwann mal. Der Körper hat sich aufgelöst. Hier alles beschrieben. Mein Herz zerschmilzt wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Er hat auch das zu trinken nicht genommen. Eine Verbrecherbande hat mich umstellt. Hunde sind sie, die mir keinen Ausweg lassen. Sie zerfetzen mir Hände und Füße. Psalm 22. David geschrieben, über 1000 Jahre vorher. Alle meine Rippen kann ich zählen. Und sie stehen übel dabei und gaffen mich an. Losen sie um meine Kleider und verteilen sie unter sich. Das wird voll beschrieben. Ob der römische Hauptmann diesen ganzen Psalm kannte und wie viel Jesus da davon gebetet hat, keine Ahnung. Aber er kriegt hier mit, dass hier einer, der spottet nicht zurück, der ist nicht am Jammern, der ist nicht am Klagen in dem Sinn, der verflucht nicht die anderen, sondern er richtet sich an Gott und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in dieser Haltung, die der ganze Psalm nachher ausdrückt. Übrigens, in dem Psalm 22 gibt's eine Wende. Und die gehört auch dazu. Dass Gott ihn nämlich erhören wird und dass viele dadurch zu Gott gezogen werden. Müsste man ganz durchlesen. Ist hochinteressant. So, das war dieser Schrei, der erste Schrei, den Jesus ausschreit. Und jetzt gibt's noch einen Schrei. Vers 37. Aber Jesus schrie nochmal laut auf und dann stirbt er und starb. Das war so ein Erlösungsschrei. Schreit das nochmal alles raus, die ganze Erlösung. Und dann verstirbt er. Nach 6 Stunden. Das ist total ungewöhnlich. Normalerweise wurden die bis zum Ende, teilweise über Tage, muss man sich mal vorstellen. Die haben die Tage dort verrecken lassen. Sie haben es bei den anderen nicht gemacht. Denen werden nachher noch die Knochen gebrochen. Wisst ihr warum? Damit die Lunge ganz einsackt. Als der Pilatus nachher hört, dass Jesus schon nach 6 Stunden tot gewesen sein soll, das wird danach kurz berichtet, da sagt er, das kann doch nicht sein. Holt den Hauptmann, lässt sich den Todesbericht nochmal bestätigen und sagt, total ungewöhnlich. Jesus stirbt nicht an der Kreuzigung. Der stirbt auch nicht an dem Schmerz. Der stirbt nicht aufgrund des Urteils von irgendwelchen Volksführern und Helden. Der stirbt, weil er nachher seinem Leben ein Ende setzt. Er haucht aus, er schreit es aus, er befiehlt sich nachher Gott an und damit ist er tot. Und das sieht dieser Heide, kein Jude, kein frommer Kerl, das sieht dieser Vollprofi beim Sterben. Und der sagt, als er das sieht, mit der Finsternis und allem drum und dran, so ist bei mir noch kein Mensch gestorben. Das ist übernatürlich. Das ist ganz anders. Das sprengt jegliche Kategorie. Das ist nicht in meinem Erfahrungsmuster und was ich kenne und was ich jemals gesehen und gehört habe und miterlebt habe einzuordnen. Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Für ihn gibt's keine andere Erklärung. Ist schon eine Nummer. Ich meine, hey, das ist ein Augenzeuge, der war dabei. Wenn der das sagt, also ich denke manchmal, wisst ihr, ich denke, manchmal oft, ja, wie war das? keine Ahnung, so, weißt du, was weiß man schon, wie das wirklich war? Hier haben wir einen Augenzeugenbericht und der sagt, ob du es glaubst oder nicht, das war kein natürlicher Tod. Das war übernatürlich. Hier starb kein Mensch, nicht nur ein Mensch, hier starb ein Mensch, aber der starb göttlich. Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Ist schon eine Nummer. Stellt mich ja auch in Frage, denke ich, okay, jetzt bin ich mit historischen Fakten konfrontiert. Was mache ich damit? Sage ich, Geschichte? Oder sage ich, ist da was dran? Die Frage, die Jesus da in diesen Raum reinschreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die wird ja erstmal nicht sichtbar für uns in dem Moment beantwortet. Aber jetzt wird ein Zeichen berichtet, was dort passiert, was historisch passiert ist, und das gibt die Antwort darauf. Und zwar wird berichtet hier in diesem Abschnitt, Vers also 37, da schrie Jesus laut auf und starb. 38, da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Das wird der Hauptmann in dem Moment nicht mitgekriegt haben können, weil er war ja außerhalb der Stadt, außerhalb des Tempels, da auf dieser Schädelstätte, auf dieser Hinrichtungsstätte. Aber hier wird in den Text die Antwort eingefügt auf die Warum-Frage. Das muss man sich so vorstellen. Der Tempelbezirk, der jüdische Tempelbezirk, das war ein Riesenbezirk. Der hatte mehrere hundert Meter an Länge und Breite. Das war ein Riesen-Okolyt. Das waren richtige Mauern. Riesending. Da gab es unterschiedliche Abteilungen. Erstmal so der Vorhof, da kam man rein. Übrigens, eigentlich ist jede Kirche bis heute so aufgebaut. Es gibt immer so einen Eingangsbereich. Sondern der ist auch so ein Vorplatz oder so, ne? Muss man mal auf Kirchen, die sind meistens nicht so direkt an der Straße gebaut, sondern die haben meistens irgendwie einen Vorplatz, Domplatte, Köln und so, ne? Also, sie haben immer so, erstmal so ein Gathering, so reinkommen, dann gibt's den nächsten Vorhof praktisch, so dieser durch die Tür durch, dann gibt's meistens wieder so eine kleine Vorhalle. War der Tempel damals genauso aufgebaut? Hatte unterschiedlichste Abteilungen. Auf alle Fälle, dann reduzierte sich das immer mehr in Abteilungen, man kam immer mehr in das Innerste und ganz im Innersten stand das sogenannte Allerheiligste, das war ein Gebäude, ungefähr 20 Meter hoch. Wisst ihr, was 20 Meter Höhe ist? Also ihr, die ihr hier auf der Bank sitzt, ne? Wenn ihr jetzt, und ihr seht die Glasscheibe da hinten, ne, die rausgeht, also unser ehemalige Dehntor, das sind ungefähr 20 Meter. So, dann kann man sich das so vorstellen. Aber es war so hoch. Das war so ein ganz hohes Gebäude, Kirchengebäude, ne? Die richten sich da auch immer noch nach irgendwie. So ein ganz hohes Gebäude. So, und in diesem das war gar nicht so riesig ansonsten, aber gab es wieder so unterschiedliche kultische Gegenstände, zum Beispiel ein großer Armleuchter, also mit Leuchten, ne? So die Herrlichkeit Gottes wurde da drin symbolisiert und so. Und dann gab es nochmal einen Vorhang und hinter dem Vorhang war das Allerheiligste. Da stand damals so eine Trage, muss man sagen, mit Gold verkleidet auch und wie ein Tragekasten und in dem Kasten waren ganz wichtige heilige Dinge drin, die 10 Gebote und der Stab von Mose und so, also so wichtige Gegenstände, die waren da drin und darüber waren so Engelsfiguren, um deutlich zu machen, hier ist Gott gegenwärtig. Das ist alles mit Gold ausgekleidet. Allerheiligste. Hier ist Gott gegenwärtig. Und das wurde getrennt durch einen Vorhang. Nicht durch eine Tür, nicht durch eine Steinmauer, sondern durch einen Vorhang. Ein Vorhang ist auch ein bisschen durchlässiger, oder? Jetzt war dieser, aber durch diesen Vorhang durfte immer nur eine Person gehen, vom ganzen Volk, einmal im Jahr. Und der durfte eigentlich auch, der ging dort nicht für sich rein, sondern stellvertretend für das ganze Volk. So im Vorhof, da wurden Tiere geopfert wegen all der Verfehlungen und der Lügen, die unter uns herrschen und all dem Mist und dem Scheitern, was wir so verursachen. So, und da wurden immer Opfer gebracht. Tag und Nacht waren die da zugange, weil Sünde hört nicht auf. Reißt nie ab. Beim ganzen Volk. Und einmal im Jahr stellvertretend ging der Hohepriester, der oberste aller Priester, mit einem stellvertretenden Opfer da rein und sagte, Gott, ich bitte dich um Vergebung für das ganze Volk, für all das, was so im letzten Jahr und im nächsten Jahr so bekannt, bereut wird. Ich bringe dir aber auch all die Neuanfänge, die erhofft werden und die gewollt sind. Das durfte er einmal im Jahr machen. Nicht so viel, oder? Wer kannte den hohen Priester damals? Also wahrscheinlich kannten den gar nicht alle Leute, aber man wusste irgendwie, der macht das so und es gilt auf ihn. So, in dem Moment, wo Jesus nochmal diesen Erlösungsschrei ausschreit und stirbt, heißt es, reißt der Vorhang. Der Vorhang, der war 20 Meter hoch, ungefähr, muss ich mir vorstellen, 20 Meter. Der war 10 Meter breit, der war mehrere Zentimeter dick. Mehrere Zentimeter. Man brauchte teilweise über 100 Leute, um den aufzuhängen. So schwer war der. Also häng mal so einen Vorhang. Versteht ihr das? Häng mal so einen Vorhang auf, der von da bis nach da 10 Meter und so dick. Also ich nähe nicht. Näht einer von euch? Näht einer von euch? Jo, einer näht noch. Ihr kauft alle nur bei Aldi und Kick oder was. Naja, einer näht noch, gut. Aber dann weiß man mal, wie schwer Stoff ist. In dem Moment reißt, und von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Das ist die Antwort auf die Warum-Frage, die Jesus rausgeschrien hat. Mein Gott, warum? Warum? Weil du und ich, weil wir von Gott, von dem Allerheiligsten sind wir erstmal getrennt. Durch unsere Gedanken, durch unsere Worte, durch unsere Taten und durch unsere vermaledeiten Gefühle, die überhaupt nicht in die Welt passen. Wir sind getrennt. Wir haben da keinen Zugang. Von uns haben wir nicht. Wie sollte ich denn Gott begegnen? Wie sollte ich Gott, wie sollte ich dem, was sollte ich dem denn bringen? Der ist ohne Fehler. Der hat alles gemacht. Der ist nie müde. Der schläft und schlummert nicht. Stell dir mal vor, wenn ich schon mal eine Nacht nur 3 Stunden schlafe, nur 3 Stunden, dann bin ich am nächsten Tag schon nur fix und fertig. Was soll ich dem bringen? Wie soll ich mich mit dem vergleichen? Wie soll ich mich mit dem anbändeln? Da steht etwas zwischen uns. Könnt ihr mit der Formulierung etwas anfangen? Ihr seid vielleicht verheiratet. Kennt ihr die Situation, wo etwas zwischen euch steht? Kennt ihr das? Man kommt nicht zusammen. Da ist etwas zwischen einem. Der andere weiß das vielleicht noch gar nicht. Der kann das gar nicht in Worte kleiden. Aber ich habe etwas getan oder nicht getan und stehe da nicht offen zu. Und ich, bei mir schon was zwischen dem anderen. Da steht was zwischen uns, bei Eltern und Kindern. Zwischen Schwester und Bruder und zwischen Schwester und Schwester, so dieses zwischen und Nachbarn und Angestellten im Arbeitsverhältnis, so dieses, man merkt, da steht was zwischen uns, da sind Dinge, die werden nicht offen ausgesprochen, weil sie so nicht, vielleicht nicht so okay sind oder ganz bestimmt so nicht okay sind, und das steht zwischen uns und du kriegst diese Kluft, dann sag mal, ach komm, ich mach mal so Strauß Blumen, ich bemühe mich mal, aber die Dinge werden nicht geklärt und es bleibt zwischen einem. Kriegst nicht hin. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Ich bin ja so ein kleiner Handwerker. Ich habe gestern in eine Werkstatt gegangen und habe mal, als Tischler leimt man immer Dinge zusammen. Um Dinge zusammenzubringen, die zusammengehören. Damit kann man ganz tolle Sachen machen. Ne? Du willst einen Tisch haben, ist ein Tisch toll, Tisch ist super. Ne? Du nimmst Holzteile und verbindest die miteinander und hast einen Tisch. Geht mal raus hier nachher unseren Tisch hier in der Lobby. Ne? Das sind unterschiedlichste Holzteile. Jedes Holzteil an sich ist erstmal verloren. Du fügst sie zusammen und denkst, wow, was ein geiler Tisch. So, ne? Hier so eine Staffelei. Ein Holzteil an sich, das kannst du ja noch in den Ofen werfen oder so. Aber du siehst, die Holzteile sind zusammengefügt, die sind zusammengekommen und sagst, wow, was für eine super Geschichte, will ich haben. Wenn Dinge zusammenkommen, können großartige Sachen passieren. Kommen Dinge nicht zusammen, passieren die großartigen Dinge eben nicht. Genau, wenn ich das ausspreche, denke ich schon an mein Leben so, ne? Was nicht passiert und was passiert. So, also jetzt einmal, das fängt immer damit an, du musst mal Dinge zusammenbringen. So, in der Tischlerei kannst du das unterschiedlich machen. Es gibt so Holzverbindungen, Zapfenverbindungen, Schwalbenschwanzverbindungen, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, Dübelverbindung. Das Einfachste ist, du nimmst Leim. Ja, dann 2 Teile, ich habe gestern Leim genommen, zack. Zusammen ein bisschen Druck drauf gemacht und Jürgen. Das Ding Auch, das sind die gleichen Holzteile, wenn man so will, ne? Also ist vom gleichen Holz, habt auch die gleiche Größe. Habe ich auch Leim drauf gemacht. Ne? Genau, habe ich nicht weniger Leim drauf gemacht, genau, Leim drauf gemacht. Habe auch die Presse drauf gemacht. Genau. Ich habe nur ein Ding ist verändert. Auf dem Teil war Staub drauf. Da war Staub drauf, da war eine Staubschicht drauf. Und eine Staubschicht kann schon dazu beitragen, dass es wie so ein Vorhang, dass Dinge nicht zusammen, das ist ja auch Leim drauf. Du kriegst die Dinge nicht zusammen. Es bleibt getrennt. Ich habe so gedacht, welcher Staub liegt auf meinem Leben drauf? Versteht ihr das? Auf meinem Denken. Alle Juden, die da damals so waren, oder alle Menschen, geht ja gar nicht um Juden, alle Menschen, die damals waren, die haben gesagt, der, das ist ein Bauernopfer. Das ist ein Versager. Der hat das Maul aufgerissen und jetzt, sieh mal zu, da ein paar Nägel halten ihn genau da, wo er hingehört. Haben ja alle gedacht. Einer hat die Staubschicht abgeblasen. Der römische Hauptmann. Der hat die irgendwie abgeblasen vorher. Der hat genau hingeguckt. Der war open-minded. Der hat aufgemacht. Es gibt so Staubschichten so in meinem Verhalten. Wenn ich weiter an der Pornografie hänge und dem fröne, dann wird immer was zwischen mir und meiner Frau stehen. Das ist so. Und immer zwischen mir und Gott. Das muss gelöst werden. Da muss was runter. Da muss was runter. Wie soll's denn gehen? Wie will ich denn mit Gott und meiner Frau? Wisst ihr? Natürlich kommt das vor. Ich habe jahrelang daran gesessen, oder? Das ist ja nicht einfach weg. Das ist ein Prozess. Aber wir müssen an die Dinge ran. Es gibt so viele Staubschichten auf unserem Leben, wo wir uns irgendwie mit Jesus, ja, und irgendwie haben wir die Geschichte, aber irgendwie, es kommt nicht zu diesem Moment. Was gehört dazu, sich emotional zu verbinden? Ich glaube, es gibt so Staubschichten auf meinen Emotionen, die müssen runtergeblasen werden. Ich meine, bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin noch in der Generation groß geworden. Immer Wort Gottes. Ja. Immer Wort Gottes. Ehrlich gesagt, aber auch irgendwie nur das Wort Gottes. Emotionen, ich sag mal, das waren Glaubensriesen und Seelenzwerge, Gefühlszwerge oft, kamen dabei raus. Runter mit dem Staub. Jammer mal, freu dich mal, tanz mal, mach mal. Mach mal. Was ist das für eine Befreiung? Ist gar nicht so einfach, den Staub da runterzukriegen. Und die Wahrheit Gottes, die im Wort ja nun auch drin ist, wir haben Wort Gottes ja nun gehört, ne? Aber wirklich ranzulassen. Und das ist wirklich dieses, bisschen zusammen. Auch emotional. Ich kann mitfühlen. Auch das wird gerettet und erlöst. Also den Ärger. So, ne? Ihr wisst ja, ich finde ja Gemeinde super, ne? Das Beste an Gemeinde sind Kleingruppen. Das ist super. Also Kleingruppen super. Weil da alle unsere Staubschichten so super zum Vorschein kommen. Kann sich so wunderbar streiten in Kleingruppen. Kommt das alles schön zutage. Ne? Wenn wir hier in der Bank sitzen, ist das alles irgendwie erstmal mein. Und ist auch völlig okay. Aber so in der Kleingruppe, da kommt es zutage, ne? All mein Ärger, was ich nicht richtig finde, all mein Unmut, meine emotionale Unheilheit, so, Unreifheit, so meine charakterlichen Ecken und so, da kommt das alles schön, meistens nicht beim ersten Mal. Also nach einem Jahr, anderthalb Jahren, da ist man so angekommen und das ist gut so. Warum ist das gut? Weil das ist das Ziel, sowas gebaut werden, nicht das. Das ist doch ein Geschenk Gottes, dass er uns auch ausbildet. Wir hatten das Thema, dass Jesus uns so nahe kommt und sagt, jawohl, ich möchte deine Charakterveränderung. Das kriegen wir miteinander hin. Deine Emotionen, ne, die vielleicht schon in der Kindheit irgendwie komisch angelegt worden sind, die werden wir nach und nach gesunder kriegen. Da werden wir den Staub runterholen und wir werden uns miteinander verbinden. So dass du wirklich fährst, dass ich sagen kann, dieser Mensch, und ich kann sagen, ist Gottes Sohn. Warum hat der Römer das wahr benutzt? Er kannte ja noch nicht die Auferstehung, kommt in der nächsten Predigt dran. Jesus, ne? Gott lebt. Ja. Ne? Aber er hat es irgendwie erkannt. Er hat es begriffen, was da passiert. Dieser Vorhang übrigens, ne, der zerreißt, das ist erstmal ein Dokument, eine Dokumentation. Gott dokumentiert übernatürlich auf seine Art und Weise alles, was uns trennt. Alles das ist von oben nach unten durchgerissen. Das, was kein Mensch zerreißen kann. Den konnte keiner zerreißen, diesen Vorhang. Nur ein paar hundert Leute mussten sie da hochheben. Die konnte keiner zerreißen. Ich zerreiß das von oben nach unten. Jesus stirbt, schreit. Der Vorhang ist frei. Alles, was mit, der ganze Staub, das ganze Elend. Das ist eine Dokumentation. Das ist damit aber auch ein Versprechen, dass Gott wirklich sagt, ich verspreche dir, es ist wirklich frei. Das ist eine und es ist ein Versprechen, es ist für dich und mich frei. Wir können durchgehen. Ein römischer Hauptmann, der Vollprofi, der heidnische bei mir, könnte durchgehen. Er kann durchgehen. Nicht einmal im Jahr, nicht stellvertretend durch andere, nicht indem er noch ein Opfer mit sich bringen muss, da wieder so einen tollen Ochsen oder so, sondern so wie wir sind, können wir durch. Es ist eine Dokumentation, es ist ein Versprechen und es ist eine Einladung. Komm, eier nicht länger rum. Ich denke manchmal, was Gott über mich denkt. Weil ich kenne ja so meine Schwachpunkte und ihr kennt sie vielleicht noch mehr als ich. Ne? Man hat immer so eine eigene Betriebsblindheit auch so. Ne? Und dann denke ich manchmal, wie Gott da im Himmel sitzt und ihr sagt, Lutz, hey, der Vorhang ist doch durch. Was eierst du immer noch hier im Vorfeld rum? Geh doch endlich mit deinen Emotionen. Geh doch mal durch. Mit deinem Unglauben in Bezug auf Übernatürlichem. Geh doch mal durch. Es ist eine Einladung. Dokumentation. Es ist ein Versprechen. Und eine Einladung. Für uns alle. Jesus, wer ist dieser Mann? In seinem Reden, in seinem Handeln und nachher auch in seinem Sterben. Wer ist er? Jesus, das ist schon ein Hammer, dass du das gemacht hast und auch so hast dokumentieren lassen für uns. Irgendwie kommen wir ja gerade durch die Statements des römischen Hauptmanns nicht aus dieser Nummer raus, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Was denke ich denn? Denke ich auch wie die anderen, weg mit dem, ja, kreuzige ihn oder was für Loser oder sollte es wirklich so sein, dass du nicht nur der Sohn Gottes bist, sondern auch mein Sohn Gottes, der auch für mich da alles, was trennt, beseitigt hast und beseitigst, damit wir zusammenkommen können, damit ich wirklich mit dir leben kann, lebendig werde, so von Kopf bis Fuß, bis in die Haarspitzen hinein, immer in neue Bereiche, immer einen Schritt weiter, dass wir Abenteuer miteinander erleben können, Dinge machen, wie zum Beispiel Kleingruppe machen, Weihnachten auf dem Dorf machen, lebendige Krippe machen, für andere Leute Waffenbacken machen und mit ihnen ins Gespräch kommen, für unsere Kinder zu beten und als Ehepaar zu beten und einzustehen für Wahrheit, dass wir wirklich in dieses Leben reinkommen, was dein Leben ist, Spott zu ertragen, bewusst und auch willig Dinge auch zu erleiden, ohne zurückzuschlagen, sich dir anzuvertrauen, auch die Warum-Frage zu stellen und dir zuzutrauen, dass du die Warum-Frage irgendwann beantworten wirst und wenn es nach unserem Abscheiden ist, in dem irgendein Vorhang reißt, keine Ahnung. Aber dieses Leben mit dir, diese Verbindung, das ist es. Amen. Amen. Hat einer von euch noch so den Mut, ein Zeugnis zu geben, wo er sagt, hey, da ist bei mir der Vorhang gefallen, da ist meine Staubschicht abgeblasen worden.
Und zwar muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben gestern unsere Küche angefangen zu renovieren und hatten vor 18 Jahren unsere Küche voller Leidenschaft blau gestrichen und dann gab es diese Schwammmustertechnik, da haben wir so Tupfen drauf gemacht. Und als wir fast fertig waren, haben wir festgestellt, das ist es nicht, haben das übertapeziert. Und jetzt nach 18 Jahren haben wir, nachdem zwei Tapeten drauf waren, gesagt, oh, die muss runter und dann müssen wir wohl neu streichen. Und dann habe ich gestern ein Bild gemacht und in meinen Status reingeschrieben, manchmal holen uns die Sünden der Vergangenheit wieder ein. Habe ich einfach so als Scherz reingeschrieben und ich hatte heute Morgen den Steven abgeholt und habe ihm das so erklärt. Ich habe gesagt, es ist ein tolles Bild. Die Tapete hat es nur überdeckt und ich konnte es wieder vorholen. Und so geht es uns manchmal auch, dass wir Dinge wieder vorholen. Aber durch das Überstreichen, weiß übergestrichen, es ist weg. Ich kann es nicht mehr vorholen, sondern es ist wirklich weg. Und als ich heute Morgen Steven aus Bad Oeynhausen abgeholt habe, war ich etwas zu früh. Stelle mich auf den Parkplatz und lese so ein bisschen in der Bibel rum. Und da geht es um Vergebung. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, okay, dann zeig mir die Menschen, denen ich vergeben soll, damit du mir vergeben kannst. Und habe so ein paar Namen, die mir so in den Kopf rumschwirrten, wo ich eigentlich dachte, ich habe denen vergeben, aber vielleicht habe ich es doch nicht richtig so genannt. Und danach hatte ich so ein innerliches Bild, trotz des Nebels, wie so ein Sonnenaufgang, ein Neuanfang. Und das war total schön und das wollte ich einmal mit euch teilen und ja.
Schön.
Jesus, was für eine große Wahrheit, die so nach oben zieht. Die nach oben zieht. So wie du, der du vom Himmel gekommen bist, du diesen Vorhang von oben nach unten zerrissen hast, ziehst du uns von unten nach oben hoch. In diese Weite rein, in diese Größe. Und oben liegt auch irgendwie Tiefe. Diese Vergebung, diese Bereinigung, dieses Beiseiteschaffen, da steht nichts mehr zwischen uns. Und es soll auch nicht mehr zwischen uns und Menschen stehen. Du bist dazwischen getreten. Du bist für all diesen Schlamassel mit deinem Leben reingegangen und hast es gelassen, damit wir frei sind, wirklich leben können. Ganzheitlich. Vielen Dank. Wir empfangen deinen Segen, wir nehmen deinen Segen an, wir sprechen ineinander zu und sagen, geh hin als Gesegneter des Lebendigen, der den Tod überwunden hat und die Trennung und das Leben hervorgebracht hat. Amen.